reden, nur mit uns.
Sie hören den Podcast
der Experten in eigener Sache. Herzlich willkommen zum heutigen Spezialpodcast hier vom Aktionstag für Menschen mit Behinderung am 5. Mai. Wir sind hier am 3. Mai vor dem Landtag in Dresden präsent mit Ständen von dem Zentrum Selbstbestimmtes Leben und auch von uns als Experten und begrüße euch wieder zu unseren aktuellen Interviews mit Politikern und Vertretern der Politik in Sachsen.
Ich begrüße Sie auch ganz herzlich von den Experten in eigener Sache. Noch eine Ergänzung, es ist auch noch das Farbpack hier auch und ja, sind viele Selbstvertreter auch hier und ich bin damals Herr Robel.
Ich bin Imre Rappey, ich bin auch einer von den Selbstvertretern in eigener Sache und engagiere mich für Selbstvertretung und mein Thema ist die Barrierefreiheit.
Hallo, ich bin der Chris und wir würden uns gerne über eine Vorstellung freuen von Ihnen.
Ja, und ich darf heute Ihr Gast sein. Mein Name ist Anita Maas. Ich bin im Hauptberuf Bürgermeisterin in Lommatzsch und das schon seit 19 Jahren. Und im Nebenamt, im Ehrenamt bin ich die FDP-Landesvorsitzende. Und uns wird ja immer so nachgesagt, dass die FDP sozial hart ist. Und dieses Klischee möchte ich gern widerlegen, weil unser Anliegen sich sehr mit ihrem Anliegen deckt, nämlich selbstbestimmt zu leben, freiheitlich zu leben in allen Lebenslagen und dafür eben auch die entsprechenden Voraussetzungen zu haben. Und ich glaube, da haben wir eine ganze Menge, wo wir uns austauschen können und eine ganze Menge, was politisch erreicht werden muss. Und ich kann sicher auch die eine oder andere Erfahrung als Bürgermeisterin beisteuern, wo es aus meiner Sicht nicht so funktioniert und wie man ansetzen müsste, weil ich glaube, dass Menschen mit einer Behinderung oder mit einem Handicap, ich weiß immer nicht, was man so richtig korrekt ausspricht, mit einer Beeinträchtigung extrem viel in dieser Gesellschaft beitragen können und dass das, ja, dass Gleichberechtigung und ja, ein gleichbestimmtes Leben, auch Inklusion, da sind wir noch ganz weit davon entfernt, wie Sie es vielleicht wünschen, wie es die Gesellschaft bräuchte und wie wir es von Seiten Verwaltung und Politik eigentlich umsetzen. Also ich glaube, da kommen wir intensiv in die Diskussion.
Ja, da stelle ich mal gleich die erste Frage. Wie denken Sie über den Bildungsurlaub in den Werkstätten beziehungsweise in allgemeinen Bevölkerung, weil das eben halt in dem Bildungsurlaub bei uns noch nicht in Sachsen gibt.
Der Bildungsurlaub ist ja ein Thema, was jetzt die Gewerkschaft mit ihrem Volksantrag sozusagen aufgerufen hat. Dieser Bildungsurlaub hat für mich verschiedene Facetten. Zum einen ist es wichtig, dass man Leuten, also Entschuldigung, ja, das hat dieser Bildungsurlaub, den muss man unter verschiedenen Blickwinkeln sehen. Auf der einen Seite bietet er ganz viele Chancen für ehrenamtlich Tätige, zum Beispiel, wenn ein Übungsleiter in ein Trainingslager mitfahren kann oder wenn er entsprechende Weiterbildung als Übungsleiter macht. Zum anderen ist das aber nicht eingegrenzt auf ehrenamtliche Tätigkeit, sondern betrifft auch andere Weiterbildungsangebote. Und da habe ich so meinen Zweifel, ob das über diese Bildungstage abgebildet werden sollte. Denn wir müssen ja immer sagen, wer bezahlt diese Bildungstage, die ja jetzt im Gespräch sind? Und das sollen die Arbeitgeber bezahlen. Und das ist für mich ein Problem zu all den anderen Tagen, die Arbeitgeber ja auch schon bezahlen. Also wenn man möchte, dass man ehrenamtliches Engagement unterstützt, was mir auch sehr am Herzen liegt, dann ist es aber eine gesellschaftliche Aufgabe und dann sollte man diese Bildungstage tatsächlich für Menschen einführen, die in diesen 5 Tagen auch ehrenamtlich tätig sind und dann sollte es von der Gesellschaft, also vom Staat im Allgemeinen bezahlt werden und nicht von dem jeweiligen Arbeitgeber. Ich mache es auch nochmal an einem Beispiel fest. Feuerwehr, ein Arbeitgeber, der bereit ist, die Kameraden freizustellen, der akzeptiert, dass die Kameraden während der Arbeitszeit zum Einsatz gehen, der dann aber auch noch bereit sein muss, diesen Kameraden 5 Tage Bildungsurlaub zu bezahlen, hat eine schlechtere Wettbewerbsfähigkeit als ein Arbeitgeber, dessen Arbeitnehmer Vollzeit tätig sind. Und diese Ungerechtigkeit darf nicht weiter aufkommen. Also deswegen sehr für Ehrenamtsunterstützung, für Bildungsurlaub, für Leute, die im Ehrenamt tätig sind, aber dann getragen von der Gesellschaft.
Dann kommen wir gleich nochmal zu einem Beispiel. In Ihrer Funktion als Bürgermeisterin sehen Sie auch, wie wichtig es ist, dass die Stadtverwaltung auch entsprechend barrierefrei ausgebaut worden ist. Welche Maßnahmen haben Sie in der Stadtverwaltung in Lommatzsch unternommen, um Barrierefreiheit zu fördern und die Barrieren für inklusive Menschen abzubauen?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die aber in einer Stadt wie Lommatzsch sehr schwer umsetzbar ist, weil Lommatzsch hat eine große Anzahl von alten Gebäuden. Und da fängt es schon an mit unserer Grundschule. Unsere Grundschule hat 2 Treppenhäuser auf verschiedenen Ebenen, ist denkmalgeschützt. Und ich müsste an diese Schule zum einen mindestens 2 Fahrstühle auf jede Seite sozusagen bauen. Und dann habe ich noch dazwischen das Problem, dass die beiden Ebenen nicht verbunden sind. Das heißt, wir haben uns in der Grundschule zum Beispiel schweren Herzens gegen Fahrstühle entscheiden müssen, haben aber dafür unser kleines Schulgebäude mit einem barrierefrei ausgestattet, barrierefreie Toiletten, barrierefreie Zugänge und eben auch einen entsprechenden Lift und das Gleiche auch erreichbar dort die Turnhalle barrierefrei. Wir müssen dort einfach schlucken, dass die Kinder dann, und wir haben aktuell ein Kind im Rollstuhl, in der Grundschule tatsächlich in einem Gebäude bleiben und dann das große Schulhaus nicht benutzen. Aber das ist einfach, ich sag mal, der Kompromiss zwischen alten Gebäuden. In der Oberschule sind wir komplett barrierefrei. Das ist ein Bau aus den 70er Jahren. Da war das deutlich einfacher. Und im Rathaus sind wir es leider nicht. Da ist der Rathaussaal barrierefrei zu erreichen. Also dort, wo auch die Stadtratssitzungen stattfinden. Aber das Obergeschoss ist leider nicht barrierefrei. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es in dieses Gebäude sehr schwer ist, überhaupt baulich einen Fahrstuhl so einzupassen, dass er die Ebenen auch erreicht. Und es hängt natürlich auch immer mit begrenzten Mitteln zusammen. Wobei ich sagen muss, dass wir da an der Oberschule und an der Grundschule mit Fördermitteln gebaut haben. Also da können wir uns nicht beschweren. Also wir sind an dem Thema dran, aber lange noch nicht dort, wo wir sind. Und was mich immer an dieser Sache fasziniert, barrierefreies kam vorhin im Gespräch, barrierefreie Haltestelle. Wir haben im ländlichen Raum das Phänomen, dass auch jede Haltestelle, die neu gebaut werden muss, barrierefrei ist. Ja, aber das bringt nichts, weil der Weg bis dahin alles andere als barrierefrei ist. Und da stelle ich mir dann die Frage, ob das dann Sinn macht oder ob das dann an dieser Stelle Aktionismus ist und ob man das Geld dafür dann nicht lieber woanders, ob das an dieser Stelle falsch ausgegeben ist, weil man die Wirkung nicht erzielen kann, die man sich erhofft. Und an anderer Stelle mit den gleichen Mitteln könnte man eine viel bessere Wirkung erreichen. Ist gar nicht so einfach mit der leichten Sprache.
Mit den gleichen Mitteln. Was war der letzte Satz? Ich habe nicht gehört.
Ja, das Problem ist, dass wir ja Gelder verteilen, aber beim einen ist es eben ein Verkehrsverbund, der zuständig ist, mit den Mitteln barrierefreie Haltestellen zu bauen. Beim anderen ist es zum Beispiel das Schulhausbauprogramm, was zuständig ist, um Barrierefreiheit zu schaffen oder spezielle Förderprogramme. Und wenn wir jetzt überall im ländlichen Raum zum Beispiel barrierefreie Haltestellen bauen, aber diese Haltestellen niemals ihre Wirkung erreichen können, weil nämlich der Rollstuhlfahrer gar nicht erst bis zur Haltestelle kommt, weil der Weg bis dahin ja alles andere als barrierefrei ist, dann finde ich an dieser Stelle das Geld nicht richtig ausgegeben. Dann sollte man es lieber in der Großstadt machen, dort drauf achten, weil man dort auch andere Bedingungen hat und ich sag mal jetzt nicht überall das als Standard vorgibt, weil den Standard kann ich haben, aber die Wirkung erziele ich nicht. Und das ist bitter, also da kann man das Geld einfach sinnvoller einsetzen.
Ja, Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass, also vor allem von Barrierefreiheit in einem Rahmen, der physische Barrierefreiheit, aber auch so Zugänglichkeiten hat. Aber ehrlich gesagt, wenn Sie gerade zum Beispiel über die Schule gesprochen haben, wäre mir jetzt unklar, inwiefern da wirklich Barrierefreiheit vorliegt, wenn man im in den Klassenräumen ist, ob es Arbeitsplätze gibt für behinderte SchülerInnen, ob es auch irgendwelche Klassenräume gibt, die mit Hörschleifen ausgestattet sind, ob das ein taktiles Leitsystem gibt. Irgendwie, ich kann nicht genau greifen, inwiefern diese Schule barrierefrei ist.
Ja, also ich habe das vorhin vielleicht nicht richtig ausgeführt. Unsere Schule hat mehrere Schulgebäude. Ein großes Schulgebäude, das Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde. Dieses Gebäude ist nicht barrierefrei. Das habe ich vorhin ausgeführt, weil es aufgrund der Zugänglichkeit und der Treppenhäuser und der inneren sozusagen Etagen fast unmöglich ist, das Ganze barrierefrei hinzubekommen. Und dann haben wir ein kleines Schulhaus, das besteht aus 4 Klassenräumen. Und dieses kleine Schulhaus ist komplett barrierefrei und so ausgestattet, dass dort eine Rollstuhlfahrerin, die wir auch aktuell in der Grundschule beschulen, gut zurechtkommt, ne? Barrierefreie Toiletten und so weiter. Das andere, was Sie angesprochen haben, das muss ich sagen, für eine Kleinstadt, ne? Wir haben 4.800 Einwohner, sind Ausgaben, die man in einer Kleinstadt, ich sag mal, anlassbezogen macht, aber nicht präventiv. Weil bei uns die Anzahl an Fällen, die spezielle Hilfe für bestimmte Handicaps braucht, gering sind. Also es ist besser zu sagen, so, jetzt haben wir eine Rollstuhlfahrerin und wir machen das passend, dass es für die Rollstuhlfahrerin in Ordnung ist. Und wenn wir in 2 Jahren jemand haben, der eine bestimmte Ausstattung für zum Beispiel Seh- oder Gehörbehinderung oder Beeinträchtigung braucht, dann müssen wir dort gucken, was wir machen können. Weil bei uns im ländlichen Raum einfach auch die Fälle viel zu wenig sind. Na? Also deswegen, man kann nicht alles präventiv überall machen. Man braucht auch, ich sag mal, eine Schule, die das alles hat. Aber da müssen dann eben auch 3, 4, 5 Kinder auch mal gleichzeitig beschult sein. Ne? Und das ist bei uns nicht der Fall. Ne, wir haben jetzt zum Beispiel die Rollstuhlfahrerin. Das ist das erste Mal seit vielleicht 7 Jahren, dass wir wieder ein Kind im Rollstuhl haben. Na, das muss man immer betrachten.
Und wie lange würde dann so eine Umbaumaßnahme, die dann nicht präventiv, aber im konkreten Anlass ist, dauern? Weil es bringt ja auch nichts, das Ganze abzuschreiben. Und dann kann eine Schülerin zum Beispiel irgendwie, muss ein Jahr später in die Schule gehen oder muss auf eine andere Schule ausweichen. Ne, also
wir haben ja eine integrative Kindertagesstätte und in der integrativen Kindertagesstätte sehen wir ja schon, welche Kinder welches Handicap haben und was wir tun müssen und wissen auch, wann sie in die Schule kommen. Und so konnten wir jetzt auch speziell für dieses Mädchen präventiv in ausreichender Zeit die Möglichkeiten schaffen und wüssten das dann auch im anderen Fall. Wenn jemand zuzieht, okay, dann ist es schwieriger, dann haben wir es im Zweifel erst bei der Schulanmeldung. Wenn die Schulanmeldung in der normalen Zeit ist, haben wir auch noch einige Monate, um das Ganze vorzubereiten und ansonsten muss man dann situativ reagieren. Na, aber in der Regel haben wir eine Vorlaufzeit. Und wir sind, wie gesagt, auch eine integrative Kindereinrichtung. Und da werden auch die Kinder, wir haben auch momentan sehr schwer behinderte Kinder in der Einrichtung betreut. Aber da ist auch noch nicht ganz klar, ob sie dann tatsächlich in unsere Grundschule gehen, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, Integration und Inklusion sind 2 verschiedene Dinge. Ich glaube, Inklusion bedeutet auch nicht nur, dass man dabei ist mit einem Alltagsbegleiter und trotzdem separiert, ne? Sondern dass man richtig integriert, also richtig drin ist, richtig mit in der Gruppe, in der Klasse. Und das ist nicht bei allen Kindern oder bei allen Beeinträchtigungen so ohne weiteres möglich. Na, auch für die Entwicklung der Kinder selber. Also nicht mit den Rahmenbedingungen, die wir haben. Wenn wir anderes Personal hätten, ne, da gebe ich Ihnen recht. Also da gibt's Länder, da ist das anders ausgestattet. Wenn wir wesentlich mehr Lehrkräfte hätten, dann wäre das auch anders. Ne? Man muss ja immer von dem Ist-Zustand ausgehen. Na, und deswegen kann ich nie pauschal sagen, dass für alle Formen der Beeinträchtigung unsere Schule ad hoc geeignet ist. Aber viele Dinge, gerade was jetzt eine körperliche Beeinträchtigung ist, kann man mit Hilfsmitteln gut überwinden. Und da ist auch Integration jetzt nicht das Thema und Inklusion, dass man mittendrin ist, auch nicht. Na? Und da können die Kinder sich ja schon kennen seit dem Kindergarten.
Wie sieht's bei Ihnen eigentlich mit barrierefreien Wohnungen aus in Lommatzsch? Und wie gedenken Sie, das Problem zu lösen, so dass Menschen, die in Rollstühlen sitzen oder selbstständig ausziehen wollen, mit Assistenz in eine rollstuhlgerechte Wohnung oder überhaupt in eine Wohnung selbstständig zu leben?
Also Barrierefreiheit betrifft ja nicht nur Menschen mit Handicap jetzt aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung, sondern betrifft ja auch ältere Menschen. Und es gibt in Lommatzsch eine gewisse Anzahl an barrieregerechten Wohnen im Mietbereich. Schwieriger ist es im Eigentumsbereich. Da wir eine Kleinstadt sind mit vielen Dörfern, haben wir natürlich auch für viel Eigentum. Und dort müssen dann die Eigentümer das über die Förderprogramme selber machen, wenn sie zum Beispiel im Alter in diese Problematik kommen. Grundsätzlich gibt es die Wohnung und wir sehen ja auch eine älter werdende Bevölkerung. Also ich hoffe, dass sich dort diese Angebote auch noch weiterentwickeln werden. Ich weiß, dass da was in der Planung ist. Ne?
Ja, dann möchte ich jetzt auch mal kurz nochmal ein Hallo an alle sagen jetzt. Begrüßen wir auch einen Herrn Welschen auch in dieser Runde.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. freue mich, dass es nicht regnet und dass wir uns hier zum Podcast treffen.
So, aber jetzt kann man kurz zu Ihnen, weil wir gerade von Ihrer Ecke mal gesprochen haben. Da ich wohne in einer inklusiven WG. Was halten Sie von solchen Projekten?
Da halte ich sehr viel von, weil man sich gegenseitig unterstützen kann. Ne? Inklusiv bedeutet ja, dass ja ganz viele verschiedene Menschen miteinander, also nicht ganz viele, aber eine gewisse Gruppe von verschiedenen Menschen miteinander wohnt, die sich gegenseitig unterstützen kann. Das halte ich für richtig. Ich muss aber dazu sagen, dass ich so eine Wohnformen, wenn sie selbstbestimmt und freiheitlich funktionieren sollen, in Städten sehe, nicht in Dörfern. Na, weil man in Dörfern dann einfach auf seinen Hof möglicherweise angewiesen ist, kann man sich ja auch Wohnform machen, aber da muss man davon ausgehen, dass eben außerhalb des Dorfes dann nicht allzu viel möglich ist. Aber in Städten wie Dresden oder in Mittelstädten oder selbst in einer Kleinstadt wie Lommatzsch, wenn wir entsprechende Interessenten in der entsprechenden Anzahl hätten, das muss man ja immer sehen, ne, weil sich das ja auch immer auf eine Bevölkerungszahl darstellt, halte ich diese Art von Wohnform für sehr geeignet. Und vor allen Dingen auch vor dem Aspekt, ich bin schon häufiger angesprochen worden im Autismusbereich, korrigieren Sie mich, aber wenn Kinder dann sozusagen gern selbstständig sein möchten, wenn die Eltern dann auch in ein Alter kommen, wo es schwierig ist, gibt es gerade auch für autistische Menschen nicht ausreichend und nicht geeignete Wohnkonzepte. Und ich glaube, das ist ein Thema, was man durchaus aufgreifen sollte. Und ich möchte es nochmal betonen, nicht nur als Bürgermeisterin, sondern auch als FDP-Landesvorsitzende ist uns als liberale Partei das selbstbestimmte Leben und die Schaffung von Möglichkeiten, es zu tun, extrem wichtig. Das entspricht unserem Werteideal. Und das möchte ich an dieser Stelle mal deutlich machen, weil das in der Diskussion, wenn man auf die FDP kommt, guckt, immer zu kurz kommt. Aber das ist genau unser Wertegerüst, Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, Arbeit zu ermöglichen, Bildung zu ermöglichen und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und da sind wir noch weit weg von gut.
Und zu diesen Aspekten gehört natürlich auch die digitale Barrierefreiheit. Die wichtigste ist natürlich auch sowohl in der Stadt als auch in der Parteispitze auch wichtig ist, Inhalte in leichter Sprache oder entsprechende Konzepte in Gebärdensprache auch anzubieten. Die Frage ist, sowohl aus Richtung kommunalen Sichtweise als auch der Landessichtweise, wie denn die Inhalte auf den entsprechenden Homepages so gestaltet sind oder welche Vorlagen es gibt, um entsprechend Inhalte zu präsentieren.
Ja, also ich glaube, da haben wir noch Steigerungsbedarf, sowohl als FDP als auch als Stadt Lommatzsch. Aber grundsätzlich finde ich die Angebote in leichter Sprache sehr wichtig. Und zwar nicht nur für Menschen mit einer Beeinträchtigung, sondern auch für Menschen, die die deutsche Sprache einfach noch nicht gut genug beherrschen, für ältere Menschen. Oder aber auch, um überhaupt schwierige Zusammenhänge zu verstehen. Beste Beispiel, ich unterrichte das auch bei Auszubildenden in den Verwaltungsberufen. Das beste Beispiel für mich waren die Corona-Schutzverordnungen. Die habe ich mir nämlich immer in leichter Sprache durchgelesen, weil dann habe ich den Regelungsinhalt verstanden. Das Problem mit der leichten Sprache bei solchen Verordnungen ist aber, dass sie nicht rechtsfest sind, ne, weil es ja dort immer um Begriffe geht. Aber ich finde es richtig, dass es das gibt und es sollte deutlich ausgebaut werden und es sollte auch keine Frage für Verwaltungsschreiben sein, dass die grundsätzlich in einer verständlichen, einfachen Sprache an die Menschen gerichtet sind, weil nicht jeder ist Fachexperte.
Zur leichten Sprache? Okay, dann machen wir gleich mit der leichten Sprache weiter und bemühen uns, das auch in leichter Sprache zu machen. Es ist noch viel zu wenig leichte Sprache in der Welt. Man kann damit, denke ich, gerade im Bereich der politischen Bildung viel bewirken, wenn man Sachverhalte für die Menschen, die so entsprechende leichte Sprache brauchen, damit unterstützt. Es ist, ja, ich sage immer, man darf das Feld nicht den Parteien überlassen, die mit einfachen Parolen irgendwelche Schlagwörter die Leute erreichen wollen, sondern man muss die Demokratie vermitteln. Jürgen Dussel, der Bundesbeauftragte, der sagt immer, Demokratie braucht Inklusion. Aber es ist auch andersrum, Inklusion braucht Demokratie. Denn wenn die Demokratie am Ende ist, dann sieht's mit Inklusion auch nicht mehr so gut aus. Und was die Verbreitung von leichter Sprache betrifft, bin ich überzeugt, dass durch künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren da ganz, ganz viel passieren wird. Bin ich überzeugt davon.
Kann KI manche Dinge dann auch etwas in leichterer Sprache übersetzen, beispielsweise?
Ganz genau. Also sowas gibt es jetzt schon. Das funktioniert so ähnlich wie auf dem Handy der Translator, wenn man einen englischen Text reinkopiert, dass man dann die deutsche Übersetzung bekommt. Also wenn man mit dem Handy übersetzt, eine andere Sprache. Genauso funktioniert das für die leichte Sprache auch. Es ist dort nur das eine Problem noch, dass man dann immer die richtigen Bilder dazu hat. Das funktioniert noch nicht so ganz. Aber das ist eine Frage, wenn wir auf den Mond fliegen, dann werden wir das auch hinbekommen.
Was halten Sie von Menschen, die eben aus verschiedenen Ländern kommen und die unsere Sprache noch nicht beherrschen, also sozusagen diese multikulturelle Gesellschaft, wenn die Menschen sich in der Welt integrieren müssen und es sehr schwer haben, weil sie eben angefeindet werden?
Ja, das erleben wir ja jetzt, dass diese Anfeindungen sehr groß sind. Ich finde das bitter, ne? Dass man überhaupt in dieser Art miteinander umgeht. Ich glaube, dass Integration sehr viel besser funktionieren müsste und sehr viel leichter gehen müsste. Sie haben das Thema Sprache erwähnt. Es erschließt sich mir nicht, dass man ein bestimmtes Sprachniveau, also eine bestimmte Sprachqualifikation erreicht haben muss, um überhaupt arbeiten zu können. Weil ich selber als Studentin im Ausland war und Ferienarbeit gemacht habe und erlebt habe, dass die Arbeit selber die beste Möglichkeit ist, eine Sprache zu lernen und sich zu integrieren. Und ich glaube, da setzen wir die Grenzen sehr hoch. Und die Probleme, die wir in dieser Gesellschaft mit Integration haben, bin ich überzeugt, haben wir uns aufgrund unserer eigengesetzten Hinderungsgründe auch häufig selber zuzuschreiben. Ich glaube, da muss man viel besser mit umgehen und den Arbeitsmarkt viel eher auch öffnen und es zulassen, dass sich Menschen dort integrieren können. Arbeit ist die beste Möglichkeit der Teilhabe. Das betrifft aber im Übrigen auch Menschen mit Handicap und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, ne?
Das ist, ja, an euch zwei hier, Herr Welsch und Frau Maas. Also meine Frage ist in den Werkstätten, was halten Sie über den Mindestlohn und was halten Sie die Teilhabe im ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern, dass es mit inklusiv wird? Das ist halt die Frage bei uns. Das ist halt das Thema Werkstätten, erster Arbeitsmarkt und Mindestlohn.
Ja, das ist ja ein ganz großes Thema, was viele Menschen bewegt. Und Sie wissen ja auch, dass der Bund eine Studie dazu gemacht hat und dass jetzt alle schon Dinge erwartet haben, die da im Anschluss passieren. Und bis jetzt ist gar nichts passiert, ne? Und man hat so das Gefühl, dass jetzt bis zum Ende der Legislatur auch gar nicht mehr so viel passieren wird, also bis zur nächsten Bundestagswahl. Für mich ist das erste Mal, ehe man die Werkstätten ganz umkrempelt, die Frage der Bezahlung eine wichtige. Ich denke, wer Arbeit abliefert, der muss anständig dafür bezahlt werden. Und darf nicht mit Taschengeld abgespeist werden. Das ist einfach ungerecht und gehört sich nicht. Ganz sehr merkt man das bei den Außenarbeitsplätzen, ne? Wo jemand in einem Unternehmen arbeitet, quasi von der Werkstatt ausgeliehen ist für relativ wenig Geld und der andere Mensch, der eine Werkbank weiterarbeitet, wenn man das mal so bezeichnet, der wird nach Tariflöhnen von der Metall- und Elektroindustrie bezahlt. Und da fehlt dann der Anreiz für einen Arbeitgeber zu sagen, komm, ich stell dich bei mir ein, weil es ja für ihn sehr lukrativ ist, für ein geringes Entgelt den Menschen zu beschäftigen. Also dort muss ich ganz, ganz dringend was ändern. Das ist für mich einfach eine menschenrechtliche Frage. Und dann muss man halt schauen, wie man mit dem Werkstattsystem umgeht. Es ist ja Bundesrecht an der Stelle. Also wird in Berlin letzten Endes entschieden und nicht hier in Dresden. Aber ich denke, es ist wichtig, dass die jungen Leute, die eine Förderschule abschließen, dass die nicht mehr, wie es mal üblich war, automatisch in die Werkstatt gehen, sondern dass dort geschaut wird, finden wir einen Praktikumsplatz in einem Unternehmen, kann das sich mal hier, mal dort ausprobieren und dann vielleicht die Chance hat, nach der Förderschule auch einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erlangen. Aber da gehört halt viel Einsatz dazu. Man kann da nicht sagen, das machen wir jetzt für alle so oder für alle so, sondern man muss sich den Einzelfall ganz, ganz genau anschauen und ganz sorgfältig damit arbeiten, damit dort ja eine Teilhabe am Arbeitsleben möglich ist. Und was halt ein wichtiger Aspekt ist, sind für mich zwei Punkte dort nochmal, dass man einmal sein Geld, mit dem man leben will, selber verdienen kann durch seine Arbeit. Das ist ganz wichtig. Und auch, dass man, wenn man arbeiten geht, mit Menschen, die keine Behinderung haben, genauso in Kontakt ist und nicht in einer abgeschlossenen Blase arbeitet. Ich denke, das sind die beiden Hauptpunkte.
Ja, also ich würde das auch unterstützen, dass es immer um den Einzelfall geht, weil ich auch schon erlebt habe, Praktikum ging immer noch gerade so und dann fällt man durch alle Netze. Also es ist eben leider auch nicht ganz so einfach, auf dem ersten Arbeitsmarkt den passenden Arbeitgeber zu finden, aber eben auch nicht für den Arbeitgeber das passend zu gestalten. Also da muss man sich wirklich den Einzelfall anschauen. Und dann das, was Sie gesagt haben, dass man von seiner Händearbeit leben soll. Und ich glaube, da ist es auch schwierig, so den Mindestlohn so pauschal hinzuhauen, weil man ja auch sehen muss, dass Menschen, die in Werkstätten leben oder in Wohngruppen leben und in Werkstätten arbeiten, dass ja dort noch andere Unterstützungsinstrumente und Finanzierungen greifen und dass es immer eine Frage ist, wie man es am Ende auch zusammenrechnet und wie man es gestaltet. Besser wäre es natürlich, eine Anstellung zu haben. Am Ende wäre das vielleicht für den Staat gleich teuer. Na, aber es ist ein anderes Selbstwertgefühl dahinter. Und ich glaube, auch was von gesagt wurde mit den Arbeitsplätzen von Werkstätten, dass man sich insgesamt anschauen muss, wie ist ein Finanzierungssystem und wie kann man dann eben auch mit der freien Wirtschaft zusammenarbeiten. Da finde ich, ist noch sehr, sehr viel auszutarieren, ne? Weil ja auch gerade das Thema Mindestlohn eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit und des Aushandelns von Tarifpartnern ist. Das ist nicht so ohne. Wir haben es jetzt sozusagen als Politik festgelegt, okay, aber man hat ja ein ganzes Gefüge, was da dran hängt. Und so eine ganz pauschale Antwort kann auch viel kaputt machen, ne? Weil man dann möglicherweise sich auch selber Arbeitsmöglichkeiten nimmt, die man vorher hatte. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Deswegen Individualität und der Grundsatz, man sollte von seiner Händearbeit leben können und das nicht zu knapp, sondern richtig leben können mit einem entsprechenden Lebensstandard, der auch höher sein muss als diejenigen, die jetzt nicht arbeiten gehen. Und zwar nicht, weil sie es nicht können, weil sie Hilfe brauchen, sondern weil sie nicht wollen, weil sie sich dem entziehen. Und da muss es einfach auch irgendwo ein gutes Abstandsgebot geben. Aber da sind wir noch weit entfernt und ich glaube, da passen auch die Systeme, die wir haben, nicht so wirklich zusammen. Da müssen wir auch über Grenzen hinwegschauen, auch in den Ministerien. Da müsste man ganz anders gucken, dass auch Arbeitsmarktprogramme funktionieren, dass auch Anreize für Arbeitgeber sind, auch gerade im öffentlichen Bereich. Ich sehe dort die öffentliche Hand sehr, sehr stark in der Verantwortung. Aber wo ich gerade auch als kleine Stadt meine Grenzen sehe, ich glaube, da ist noch unwahrscheinlich viel zu ackern und zu tun, bis uns das gelingt. Aber ein politisches Ziel ist es auf jeden Fall und das unterstütze ich.
Was halten Sie eigentlich von Menschen, die zum Beispiel die Assistenz hatten und dann abgelehnt werden? Also das heißt, die kriegen dann keine Assistenz, sind deprimiert, werden aus der Werkstatt ausgeschlossen, können nie arbeiten gehen und sind so frustriert und wissen sich nicht mehr zu helfen. Und das Problem ist halt, wir versuchen selber den Menschen zu helfen und lassen aber leider auch, die lassen dann auch uns nicht als ihre Freunde oder halt Unterstützer ran und ihnen zu helfen. Und wir würden demjenigen gerne helfen, aber das Problem ist halt, der Mensch lässt eben keine Hilfe zu von uns. Und wie kann man solchen Menschen helfen, die keine Assistenz bekommen oder ganz große Schwierigkeiten haben, überhaupt in die Werkstatt zu kommen, dass er aus der Werkstatt ausgeschlossen wird?
Ja, das ist für mich jetzt schwierig, so pauschal zu sagen, weil es eben auch wieder auf den Einzelfall drauf ankommt. Was sind die Hintergründe? Was für andere Möglichkeiten gäbe es? Was schwierig ist, es darf eigentlich gar nicht so weit kommen, dass derjenige sich so zurückzieht und keine Hilfe oder kein Gespräch mehr möglich ist. Also so weit darf es nicht kommen. Und ich glaube, dass da einfach auch die Sozialträger an den verschiedenen Stellen viel besser miteinander arbeiten müssen. Ich habe es jetzt nicht im Behindertenbereich unmittelbar gemerkt, aber ich habe es im Hartz-IV-Bereich gemerkt, dass es zwar ganz verschiedene Ebenen gibt und dass es auch Hilfestellung gibt und dass es auch eine Grundabsicherung gibt, aber dass die verschiedenen, ich sag mal, Verantwortlichen nicht so harmonieren, dass sie ineinander greifen. Da bleibt immer eine Lücke und durch diese Lücke fällt dann derjenige. Und da haben wir Nachholbedarf, sowohl was jetzt Ihren Bereich betrifft, den Sie vertreten, als auch den Bereich derjenigen, die in Grundsicherung sind, weil dort sind wir auch von der Verwaltung her sehr, sehr, sehr kompliziert. Und das ist für Menschen, die dann schon negative Erfahrungen gemacht haben, die sich eben auch verweigern aus unterschiedlichen Gründen, ganz schwer, dort wieder Fuß zu fassen. Und da müssten wir an dem bestehenden System intensiv arbeiten, dass diese Vernetzung, dass dieser Austausch und dass diese Betreuung, die es zwar in allen möglichen Coaching-Varianten gibt, aber so funktioniert, dass es wie wirklich eine Assistenz an der Hand ist für eine gewisse Zeit, eine Art Betreuung, die dann sagt, heute machst du das, morgen machst du das und übermorgen hast du dein Ziel erreicht. Und das haben wir an vielen Stellen, dass es so leider nicht funktioniert. Da bin ich auch wieder als Liberale dabei, wir brauchen die Hilfe zur Selbsthilfe. Am Ende muss das Ziel sein, dass derjenige wieder arbeiten kann, den Sie eben beschrieben haben, oder dass der andere wieder überhaupt möglich ist, sein Leben selbstbestimmt zu meistern und auch wieder ein Dach über dem Kopf hat, zum Beispiel. Ne?
Ja, wir haben ja auch ganz, ganz viele Netze und es ist manchmal schwierig, vor diesen ganzen Netzen zu sehen, den Durchblick durch die Netze zu bewahren. Also wo geht man hin, wo wendet man sich hin? Es ist natürlich auch immer ein schmaler Grat, selbstbestimmte Teilhabe. Dazu gehört auch, dass man sagen kann, ich möchte keine Hilfe haben. Na, das kann man natürlich so nicht verallgemeinern. Man muss schauen, wie kommt es zu der Situation? Ist das der Wille von dem Menschen oder hat er nur resigniert, weil ihm bisher wirksam nicht geholfen werden kann? Und in diesen Fällen, denke ich, haben wir im Bereich Arbeit haben wir ganz gute Systeme. Da gibt es diese Integrationsfachdienste, die da wirken. Und im Freizeitbereich, im Bereich soziale Teilhabe, dort liegt der Fokus dann auf diesen ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungen, ne, die sich jetzt etabliert haben in den letzten Jahren. Aber dort ist ja keine aufsuchende Hilfe da. Ne? Das wird dann letzten Endes nur durch das Betreuungssystem letzten Endes erreicht. Aber wenn wir den Blick für unseren Nachbarn bewahren, einfach schauen, was machen die Menschen rechts und links neben mir, wie leben die, kann ich dort einfach mal hingehen, so wie ich den Blinden an der Straße, am Fußgängerüberweg frage, kann ich dir über die Straße helfen? Dass man einfach dieses ungezwungene Miteinander lebt. Ich denke, das ist auch wieder ein Stück, wo wir wieder hinfinden müssen als Gesellschaft. Und da sind wir wieder bei der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.
Was ich in dem Zusammenhang ganz wichtig finde, ist, dass Sie auch selber positive Beispiele zeigen, dass man es vorlebt, was geht, dass man Beispiele kennt, die in der Gesellschaft da sind. Ein ganz simples Beispiel sind für mich Dunkelcafés, wo man wirklich als sehender Mensch überhaupt erstmal mitbekommt, was das bedeutet. Und ich war selber bei einer Schulveranstaltung in Hamburg allerdings und die haben vorher mit verschiedenen Brillen uns mal deutlich gemacht, wie das ist, wenn man immer weniger sieht oder wenn man nur bestimmte Dinge sieht. Und da wird einem das überhaupt erstmal bewusst, was es dann bedeutet, im Alltag damit klarkommen zu müssen. Und wenn man dann Beispiele hat, die aber im Alltag, so wie Sie heute hier aktiv sind, die sich zeigen, die mitmachen, die Gesellschaft mitgestalten, ist es umso wichtiger, na, auch die Aufmerksamkeit zu haben und den eigenen Leuten, die sich vielleicht schon resigniert zurückgezogen haben, Mut zu machen, dass es geht.
Und dann habe ich mal noch eine andere Frage und zwar, ich arbeite ja noch ehrenamtlich im Hygienemuseum und wir sind nun das einzige Museum hier in Dresden, was sowas macht, soweit wie ich weiß. Wie finden Sie sowas?
Na, ich finde das ganz wichtig. Ich hatte es ja eben schon gesagt. Es ist wichtig, dass man in der Öffentlichkeit präsent ist und dass man zeigt, was man kann, trotzdem man in irgendeiner Weise gehandicapt ist. Und ich habe ein Museum in Lomatsch. Ja, also das wird von Ehrenamtlichen betrieben. Da kann ich auch jede ehrenamtliche Kraft gebrauchen, aber leider muss ich dort gestehen, dieses Museum ist nicht barrierefrei. Ich kann sie jetzt also nicht 1:1 einstellen. Lieblingsplätze könnten wir dann machen, ja, genau. Aber das sind wir beim anderen Thema, beim ÖPNV. Wie kommt man von Dresden aus am Wochenende nach Lommatzsch. Das ist ein Thema des ÖPNVs, das an der Stelle echt schwierig ist. Ja, also so haben wir überall Grenzen, die aber nicht nur Grenzen und Barrieren für Menschen mit Handicap sind, sondern die auch für ganz normale Menschen Grenzen setzen. Eine Gesellschaft ist nur so gut, wie die Gesellschaft sich entwickelt, hat natürlich auch finanzielle Grenzen, aber es hängt viel auch von Prioritätensetzung an und von kluger Prioritätensetzung.
Was ist eigentlich bei Ihnen die Zusammenarbeit mit Selbstvertretern?
Oh, da muss ich passen. Ehrlich gesagt ist in meiner Kleinstadt Lommatzsch noch niemand auf mich zugekommen. Also wenn es dort jemanden von Ihnen gibt, ist er herzlich eingeladen, mit mir das Gespräch zu suchen. Und ich wüsste jetzt, ich meine, bei 4.800 Einwohnern kennt man fast jeden, wüsste ich auch ehrlich gesagt niemanden, der da in Frage käme.
Die Zusammenarbeit mit Selbstvertretern, das ist heute, ne? Also es bei mir steht es ja sogar im Gesetz bei meinen Aufgaben, dass ich so ein Bindeglied sein soll zwischen den Menschen mit Behinderung, ihren Verbänden, Organisationen, Selbstvertretern auf der einen Seite und der Politik auf der anderen Seite. Ich sage dazu immer Scharnierfunktion und heute, das ist dann halt der Tropfen Öl auf das Scharnier. Aber wir haben ja auch schon mehrere Videorunden gemacht, mit den Selbstvertretern ausgetauscht und wir haben ja auch Selbstvertreter im Landesbeirat für Inklusion der Menschen mit Behinderung sitzen. An den Sitzungen nehme ich regelmäßig teil und nehme dann dort immer die Anregungen mit, die ganz wichtig sind für meine Arbeit, um diese Blickwinkel einfließen zu lassen.
Ja, das stimmt schon. Aber ist halt die Frage, wo man am besten hinwenden kann und so. Das ist halt die Frage, wenn wir schon viele Möglichkeiten haben und so. Wir wollen da eben halt gerne breitläufig machen und so. Das ist dann auch, wir haben jetzt in Zitterwarmer, wir beide, Christoph und ich und so. Und da waren wir jetzt beim Europäischen Tag eben halt Zitter und Görlitz in Zitter vor allem. Und da haben sie halt gleich gesagt, erstaunt, dass wir Selbstvertreter sind und so. Und ja, und dann waren wir halt, und da ist halt meine Frage, die Zusammenarbeit für allen ländlichen Gegenden und so, das ist halt für uns schon schwer, wenn wir jetzt in Dresden das aufbauen, dann müssen wir halt immer schauen, dass wir halt nie zu viel Arbeit machen. Das ist halt, aber wir versuchen immer das Beste, dass es alles in Hut bringt, dass es auch passt. Und deshalb brauchen wir halt auch von euch Unterstützung und ja, das ist halt wichtig.
Und um dies zu unterstützen, Thomas, Herr Welch, haben wir extra mit den Experten auch Wahlkampfprüfsteine erarbeitet und wollen wir sie Ihnen gleich nochmal vorstellen.
Da sollte man bitte schnellstmöglich das ausfüllen, die Prüfsteine.
Da habe ich ein kleines Problem. Ich bin ja keine Partei, die zur Wahl steht und die hier drin in dem Glashaus sitzt und jetzt über die politischen Programme spricht, ne? Ich bin ja quasi der Interessenvertreter innerhalb der Staatsregierung für die Menschen mit Behinderung. Und ich könnte ja sofort alles unterschreiben, was gefordert wird. Aber wir machen, also der Landesbeauftragte zusammen mit den kommunalen Behindertenbeauftragten, wir machen auch ein Positionspapier, was wir auch den Parteien geben. Also wir gehen selber auf die Parteien zu und sagen Macht, ne, weil wir nicht die Parteien sind, die Politik bestimmen. Wir beraten die. Deshalb tue ich mich schwer, die Fragen so zu beantworten, weil ich keine Partei bin. Aber ich finde gut und es ist wichtig, dass Sie die Fragen stellen. Der Landesbeirat für Inklusion, wo, ich habe es vorhin fast gesehen, Volker Hanke sitzt da drinne, die Manuela Scharf sitzt da drinne und dieser Landesbeirat für Inklusion, der wird am 1. August seine Sitzung als öffentliche Sitzung durchführen in Form eines Wahlforums und die wird auch im Livestream im Netz übertragen. Und dort werden auch den Anwesenden diese Fragen gestellt. Also das wird der Landesbeirat, gehe ich davon aus, auch noch rechtzeitig vorher dann bekannt machen.
Es wird dann alle Fälle am 18. Mai um 10 Uhr bis 17 Uhr beim Wählerwach ist es dann. Und dann wird das halt noch oft, und dann werden die Prüfsteine, die Wahlprüfsteine in Netzwerk inklusive politische Bildung in Netzwerk reingetan und dann, ja, und veröffentlicht. Was wichtig ist, was die Leute für Inklusion machen und ja, was wir mal dran arbeiten müssen noch.
um natürlich nochmal von der anderen Seite her zu kommen, Thomas, haben Sie vielleicht noch Fragen an uns als Experten zu unserer Arbeit oder zu unseren zukünftigen Projekten?
Naja, ich persönlich frage mich immer, wie man es einfach schafft, nach einer Schulausbildung, möglicherweise eben auch nach einer speziellen Schulausbildung für eben Menschen mit Handicap dann in den Arbeitsmarkt zu finden und dafür sozusagen die Möglichkeiten zu haben. Also was wären die richtigen Instrumente? Ich bin, gelinde gesagt, etwas skeptisch, dass der erste Arbeitsmarkt, so wie er jetzt aktuell funktioniert, das richtige Ziel ist. Ne? Also gerade, ja.
Genau, nee, danke für die Frage. Wir als Zentrum für selbstbestimmt Leben haben auch diese Forderung in unser Forderungspapier auch reingeschrieben, dass quasi die Instrumente, die es schon gibt, also gerade auch von sächsischer Seite, dass die auch mehr genutzt werden. Also zum Beispiel das Thema unterstützte Beschäftigung. Das ist quasi bundesweit, also ich sage jetzt mal so in den sogenannten alten Bundesländern, ist das viel etablierter, ne, wo es wirklich darum geht, dass man eben Leute auch aus der Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt bekommt, ne? Das heißt eben erst platzieren, dann qualifizieren und dass man da lange genug, dass man dann auch genug Zeit hat, den Arbeitsplatz zu gestalten und denjenigen wirklich punktgenau dann eben an die Arbeit heranführt. Also, dass man quasi die Instrumente nutzt, dass die Leute wirklich auf den ersten Arbeitsmarkt auch landen und vor allen Dingen, dass die Werkstätten, die haben ja eigentlich den Auftrag, die Leute fit zu machen für den ersten Arbeitsmarkt. Das heißt also, es sollte niemand sein ganzes Leben lang in der Werkstatt verbringen. Und natürlich muss auch der erste Arbeitsmarkt sich bemühen, da eben auch die Möglichkeiten zu schaffen. Das heißt also, es braucht Synergieeffekte auf beiden Seiten. Es braucht barrierefreie Arbeitsplätze und es braucht eben auch sogenannte geschützte Arbeitsplätze, auch auf dem ersten Arbeitsmarkt, dass man sagt, ich kann dort eben meine 4 Stunden dort arbeiten und habe eben die Unterstützung, die ich brauche, wie zum Beispiel Arbeitsassistenz oder genau.
Mir geht es vor allen Dingen um die Menschen, die gar nicht für Werkstätten vorgesehen waren, weil ihre Art von Beeinträchtigung nicht so ist, dass sie in Werkstätten arbeiten sollten, aber eben so ist, dass sie leider auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht ankommen, egal wie die Bemühungen auch von allen Seiten sind. Und da spreche ich auch nicht von Assistenzen, sondern eben in ihren Persönlichkeitsvoraussetzungen. Ne? Also es braucht eigentlich eine besondere Art von gestalteten Arbeitsplätzen. So, und da sehe ich zum Beispiel auch die Verwaltung in der Pflicht, sowas zu schaffen, gerade auch im Bürobereich. Aber dann bräuchten wir auch ganz andere Rahmenbedingungen. Ne? Dann dürften die Arbeitsplätze zum Beispiel bei mir in Stellenbemessungen nicht mit reinfallen. Dann müsste ich auch die Möglichkeit haben, einen Betreuer vorzuhalten, zum Beispiel. Dann brauche ich auch ausreichend Arbeitsaufgaben, die das rechtfertigen. Oder auch die Möglichkeit von einem Träger für eine bestimmte Zeit, vielleicht nicht für eine ganze Woche, mir sozusagen die Menschen zu holen im Sinne einer Arbeitnehmerüberlassung, was jetzt ja begrenzt ist, weil wir einfach auch zu klein sind. Und da haben große Verwaltungen sicher andere Möglichkeiten als kleine Verwaltung. Aber wir haben ja vor Ort auch Menschen, die es betrifft und die lieber vor Ort im ländlichen Raum arbeiten, als in eine Großstadt gehen würden. Und ich glaube, diese Voraussetzung haben wir nicht, weil Sie von geschützten Arbeitsplätzen gesprochen haben. Ich glaube, das ist der richtige Begriff, dass man eine bestimmte Anzahl von geschützten Arbeitsplätzen braucht, die aber auch nicht über einen Kamm geschert werden können, weil die Anforderungen immer individuell sind. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung.
Da fällt mir eben das Budget für Arbeit ein, was man ja quasi auch als Arbeitgeber beantragen kann, um eben den Menschen, der das eben braucht, dann eben genügend auszustatten.
Es scheitert nicht am Schreibtisch oder an einer speziellen Lesevorrichtung. Es scheitert daran, dass ich den Arbeitsplatz im Sinne der Aufgaben so gestalten muss, dass sie für denjenigen leistbar sind. Also zum Beispiel eine Arbeitsaufgabe, viel Zeit, wenig Stress, sehr gleichartig. Und das ist in Verwaltung, so wie ich sie habe, in kleinen Verwaltungen schlicht unmöglich. Ja.
Ich wollte nochmal von der Frau Maas nochmal in ganz Dankeschön sagen, dass Sie den Podcast mitgestaltet haben. Und da haben wir jetzt gerade einen Gast dazu genommen und mitgebracht. Und ja, Und das ist halt der Johannes Lichti. Und der wollte uns auch die Fragen. Ne? Und dann danke nochmal für alles. Und ja.
Vielen Dank und auf Wiedersehen und gutes Gelingen für die Veranstaltung.
Danke. Wir hören uns wieder.
Als ehemaligen Vertreter der Landespolitik in Sachsen und als aktuellen Vertreter der Kommunalpolitik in unserer Stadt, als langjährigen Stadtrat in Dresden, möchte man natürlich auch Herrn Johannes Lichti willkommen halten.
Hallo, lieber Christoph Rehan. Also aus dem Landtag bin ich jetzt schon seit über 10 Jahren raus und es war auch nicht meine Spezialstrecke und im Stadtrat ist es auch nicht meine Spezialstrecke. Also es ist jetzt eher so, dass ich jetzt von euch beiden, also von dir Christoph und von Marcel eigentlich gerade wie die gesamte Gruppe, die wir jetzt neu aufgemacht haben, eigentlich erstmal lernen. Also jedenfalls ist es irgendwie mein, ich bin eigentlich dort relativ fachlich unbeleckt und meine einzige Expertise ist, dass wir halt gerade euch beiden, aber auch dem Thomas da drüben einfach versuchen genauer zuzuhören, was ihr für Fragen oder für Anforderungen habt. Also von daher kannst du jetzt mich mal fragen, aber wahrscheinlich will ich nicht, was ich antworten kann.
Ja, ja, wir wollen dann gleich die erste Frage stellen. Was halten Sie die Zusammenarbeit mit Selbstvertretern?
Ja, das ist jetzt einmal eine ganz leichte Frage, weil du warst ja unser Selbstvertreter hier im Beirat in der Stadt Dresden, aufgestellt von der ehemaligen Dissidentenfraktion. Und das haben wir ja auch bewusst gemacht, damit da mal Selbstvertreter auch reinkommen. Und das war ja, glaube ich, das erste Mal, dass sowas versucht wurde und war, glaube ich, ein ganz erfolgreiches Experiment, wo auch viele dann erstmal geguckt haben, was wird das? Aber ich glaube, das war dann auch schon ganz gut, einfach, dass ihr dort aufgetreten seid und dass die Leute sich damit euch auseinandersetzen mussten.
Was halten Sie von barrierefreien Wohnungen und was halten Sie von von Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderungen?
Naja, das ist ja das Problem mit der Bauordnung. Also es gibt ja die allgemeine Bauordnung, wo das eigentlich auch ein Stück weit vorgesehen ist. Oder ich glaube, gibt's immer noch den Begriff barrierearm. Also was man dann irgendwie dann so solche halbe Lösungen macht. Und dann gibt's eben dann gezielte behindertengerechte Wohnungen, die aber dann, soweit ich das weiß, in Dresden auch in extra Häusern sind, wo dann auch dann die Leute geballt wohnen. Das ist natürlich dann einerseits vielleicht ganz gut, aber andererseits ist es vielleicht auch nicht so gut, dass dann alle Leute dann geballt in einem Haus wohnen. Also auf der Luisenstraße gibt es ja so ein Haus, wo ziemlich viele wohnen. Die zweite Frage war jetzt ja hier mit der Arbeit, oder? Nee. Ach, Kultureinrichtungen, also Zugang zu Kultureinrichtungen. Ja, also da kann ich jetzt drauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, der Christoph und der Marcel haben uns ja sozusagen auch beigebracht, dass es sowas bräuchte wie extra Tage beispielsweise zum Schwimmen oder extra Einrichtungen oder also Museumsöffnungstage, wo es dann eben auch in leichter Sprache eine Führung gibt und solche Dinge. Ich meine, das habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, dass da extra Tage sein sollen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, dass man dann wieder separiert. Also eigentlich wäre es doch besser, wenn man irgendwie Möglichkeiten findet, dass jemand ein normaler Führer im Museum vielleicht auch dann ganz leichte, langsame Sprache spricht, weil von der sogenannten leichten Sprache profitieren ja auch andere. Also Leute, die in ein Museum gehen, sind ja auch, sage ich mal, nicht studierte Kunsthistoriker meistens oder sollten sein, sondern sind Leute, die sich halt für Kunst interessieren, die eigentlich auch keine Fachleute sind und die brauchen auch sogenannte leichte Sprache oder sagen wir mal verständliche Sprache für alle. Ja, also leichte Sprache ist ja auch wieder so Separierung. Also lass uns mal dabei. Du wolltest was fragen, oder?
Also, ja, richtig. Sie haben ja auch angesprochen, ein wichtiges Thema in Ihrem Wahlprogramm findet sich, ist der öffentliche Personennahverkehr. Die Wichtigkeit ist natürlich auch gegeben. Und die Frage dabei, welche Bedeutung hat dann eigentlich die Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr?
Ja, Fangfrage. Also natürlich ist es das erklärte Ziel schon immer, dass der ÖPNV barrierefrei ist. Das heißt halt insbesondere, dass die Einstiege eben so sind, dass man dort auch mit dem Rollstuhl, aber auch mit einem Rollator oder sag ich mal, wenn man schlecht zu Fuß ist, auch dann leicht einsteigen kann. Das ist in Dresden noch nicht überall durchgesetzt. Wir wissen ja alle, dass der Bundesgesetzgeber, glaube ich, gesagt hat, im Jahr 2022, das war vor 2 Jahren, sollte alles barrierefrei sein. Wir haben als Stadt dort noch einmal, ich glaube, ja, 2021 einen Beschluss gemacht mit einem weiteren Programm. Aber das soll dann also Ende der 20er Jahre vielleicht so sein. Also das ist alles nicht besonders prickelnd. Ich fand es eigentlich mal interessant. Da Herr Stahlmann-Fischer, der in der letzten Fraktion oder in der letzten Legislaturperiode im Stadtrat für die SPD war, hat mal einen interessanten Vorschlag gemacht. Ich glaube, in den USA gibt es, da hat er sich das angeguckt, dass man einfach solche Matten, solche Hartgummimatten, die dann also verschiedene Stärken haben, mit denen man dann irgendwie raufrollen kann, dass man das auch, sag ich mal, anbringen könnte, einfach auch provisorisch, um dort jetzt nicht barrierefreie Haltestellen gängig zu machen. Aber das scheitert dann wieder irgendwie an den Normen. Also wir haben dann mal nachgefragt und ja, und wir prüfen das, aber irgendwie geht's nicht. Also es ist dann wieder so die Frage, ist es denn besser, dass es dann ganz schlecht bleibt oder ist es nicht besser, dass es dann vielleicht nicht eine ganz normgerechte Zwischenlösung gibt? Aber das ist ja das allgemeine das Problem bei vielen Sachen in Deutschland. Also ich verstehe es eigentlich nicht, weil ich denke, man kann auch so eine Hartgummimatte oder wie man das Ding nennt, auch so anbringen, dass es nicht gefährlich ist.
Wir wollten noch drei Gäste vorstellen eben halt und ist halt von den Grünen auch Manuel von den ZSL, Zentrum Selbstbestimmtes Leben und den Grünen eben halt und die Petra und dann gibt's noch der Linke eben halt von der Bürger Höhn von Zentrum Selbstbestimmtes Leben und da wollen sie auch nochmal sich vorstellen, wer seid eben halt.
Ich bin die Petra Chagasedi von der Bündnisgrünen Fraktion hier aus dem Landtag und ich bin bei uns in der Fraktion zuständig für das Thema Inklusion und Menschen mit Behinderung.
Ja, ich bin der Manuel Schramm, komme aus Zwickau, aus dem Kreisverband Zwickau für die Bündnisgrünen und bin auch zweiter Vorsitzender des ZSL und freue mich heute hier zu sein.
Ja, ich bin der Bürger Höhn. Ich bin jetzt hier im Vorstand vom ZSL Selbstbestimmt, Zentrum Selbstbestimmt Leben. Außerdem mache ich bei Farbwerk e.V. mit und trete nachher heute Abend hier auch noch beim Soli-Konzert auf und bin Inklusionsbeauftragter der Sächsischen Linken im Ehrenamt. Und wir sind gerade ganz froh, dass wir viele neue Menschen mit Behinderung gerade in der Partei den Weg dahin gefunden haben. Und einer davon ist heute auch hier, den sehe ich hier gerade über. Genau, und ansonsten mache ich ZSL mit im Vorstand.
Bürger, wie sieht es eigentlich bei der Linken aktuell im Landtag aus bezüglich des Wahlkampfs und der Bedeutung der Inklusion im Wahlkampf?
Ja, also es gibt auch bei uns noch parteiintern viel zu tun, haben wir gerade gestern Abend festgestellt, mal so ein Stichwort Europawahlprogramm in leichter Sprache und so. Und aber ich bin momentan, zumindest was Sachsen hier angeht, ganz zuversichtlich, weil wir haben jetzt gerade richtig aktive neue Genossen bekommen und das könnte einen guten Schwung geben. Und außerdem sind in Görlitz kandidieren 3 Menschen mit Behinderung auf der Stadtratsliste für Görlitz.
Du hast gesagt, 3 neue Menschen in Görlitz sind auf deinem Stadtrat.
Es ist der Stadtratswahl oder irgend sowas.
Wie habt ihr euch zum Beispiel gefunden und wie habt ihr euch zum Beispiel in dem Fall Wie ist es bei euch gewesen, dass ihr euch so organisiert habt und halt, wie läuft das bei euch so ab?
Das ist leider ganz unterschiedlich. Also in dem konkreten Fall jetzt in Görlitz ist es so gewesen, dass dort ja auch verschiedene Inklusionsaktivisten mit und ohne Behinderung schon in der Partei waren. Einer davon hat Heilpädagogik studiert und die beiden anderen sind jetzt neu dazugestoßen und ja, das, aber es ist leider nicht, längst nicht in allen Stadt- und Kreisverbänden so wie in Görlitz und da, auch da sicherlich gibt's noch Verbesserungsbedarf. Also, das lief viel über soziale Kontakte, denke ich mal, Verbindungen in Görlitz und so weiter und es ist immer sehr unterschiedlich.
Und dann gibt's halt die, wollte man halt nochmal fragen, wie denken Sie denn eigentlich über die Freistellung für politische Arbeit eigentlich? Für die Menschen mit Beeinträchtigungen wollen gerne Freistellung für politische Arbeit haben, dass die eben halt die Möglichkeiten bekommen, dass das auch vorangeht, dass es auch klappt. Ne?
Ja, also ich finde allgemein sehr wichtig, dass ehrenamtliche Arbeit, ob das jetzt politische Arbeit oder auch andere ehrenamtliche Arbeit ist, mehr Wichtigkeit bekommt und dass man auch mehr Zeit dafür bekommt. Und gerade jetzt in so einem Bereich wie bei Ihnen hier, wo es halt um politische Arbeit von Menschen in der Selbstvertretung geht, ist es extrem wichtig, weil man das auch nicht immer alles schaffen kann in einem normalen Alltag und man auch nicht immer jede politische Arbeit oder jede ehrenamtliche Arbeit zum Beruf machen kann. Von daher finde ich das eine sehr wichtige Sache und ja, es ist leider immer schwer, dann auch dahin zu kommen, dass man das umsetzen kann auf dem politischen Weg, aber ja, meine Unterstützung haben Sie, habt ihr hier auf jeden Fall und ich hoffe, wir können da auch noch mehr Leute dafür gewinnen.
Genau, ich wollte nur ganz kurz dazu ergänzen, also ich habe ja gerade schon von den drei Menschen mit Behinderung aus Görlitz berichtet, die bei uns auf der Stadtratsliste kandidieren und alle drei sind Werkstattbeschäftigte und haben das auch schon verschiedentlich thematisiert, dass sie, oder einer von den dreien zum Beispiel, dass er gesagt hat, ich muss immer, wenn ich irgendwie für politische Arbeit oder wenn in einer Partei was ist, muss ich mir dafür eigentlich Urlaub nehmen. Und das geht einfach überhaupt nicht, weil Urlaub ist für Urlaub da und deswegen würde ich sehr dafür plädieren und auch doch sehr unterstützen, wenn es endlich für alle Sächsinnen und Sachsen Bildungsurlaub gäbe.
Da bin ich sehr dafür, vor allen Dingen, weil man ja seinen Urlaub soll man ja zum Erholen nehmen und wenn man sich, sag ich mal, weiterbilden möchte oder man will sich politisch engagieren, das macht man ja nach seiner Arbeit und man tut sich ja damit mit anderen auch befassen. Das heißt, Menschen, die sich selbst engagieren oder engagieren wollen, besser gesagt, die tun das ja, weil sie für was einstehen und ich sag mal auch für eine Sache einstehen wollen, die auch die anderen betroffenen Menschen, die es eben betrifft, ne? Es sind ja nicht nur wir, sondern es sind doch ganz, ganz viele andere, die unzufrieden sind, die halt nicht wissen, was sie machen wollen, sollen. Dann versuchen wir eben schon Werbung zu machen. Das Problem ist halt, viele denken, dass das die wissen nicht so richtig, was das ist und wollen damit eben nichts zu tun haben. Das ist aber leider nicht richtig. Das Problem ist, es sind ganz viele Menschen davon betroffen und wir müssen halt versuchen, die Leute zu überzeugen, dass das eben eine ganz wichtige Sache ist, das, was wir tun in der Freizeit, andere Menschen zu motivieren, dass die eben dafür auch begeistern können.
Wenn ich noch was dazu sagen darf, weil wir gerade mit dem Manuel drüber gesprochen haben, dass ja eigentlich gerade Unterschriften gesammelt werden für die Bildungszeit von der Gewerkschaft. Es ist auch sowas, dass Leute eben mehr Zeit bekommen, um sich weiterzubilden. Aber das Problem ist, es ist nur für Leute auf dem ersten Arbeitsmarkt. Also diese Bildungszeit soll nur für Leute eingerichtet werden, die auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, nicht für Leute, die zum Beispiel in Werkstätten arbeiten. Und das ist Mist. Ich hätte mir gewünscht, dass das noch ein bisschen breiter ist.
Ja, gibt's da irgendwie was, dass man auch Menschen, die eine Einschränkung haben, so einen Zettel, dass man da, dass sie da für eine Bild ist, dass die Menschen da eben auch, also die da auch gebildet werden können? Zum Beispiel könnte man da auch so einen Zettel entwerfen, zum Beispiel, wäre das möglich? Oder ist das überhaupt zur Debatte, dass man Menschen, die eben eine Einschränkung haben, auch die Möglichkeit haben, Bildungen zu erlangen?
Na, man müsste das erweitern. Das Problem ist, für die Werkstätten, die gelten ja als soziale Einrichtung, ist das Sozialamt zuständig. Und alles, was da passiert an Weiterbildung, sind immer soziale Maßnahmen. Und auch wenn da ein Sportfest gestaltet wird, man könnte anstatt eines Sportfestes auch eine Weiterbildung machen, ne? Eine politische oder anders inhaltliche. Aber das sind dann oft so ganz, ganz niedrigschwellige Sachen. Und das ist ein bisschen schade. Und da müsste man vielleicht mal überlegen, wie man da Unterschriften sammeln kann oder was machen kann, um hier vielleicht noch ein bisschen was anderes reinzubringen.
Was mir aber dazu jetzt noch einfällt, also das hängt ja an dem Arbeitnehmerstatus letzten Endes. Das heißt, da könnte man ja zum Beispiel, Sie sind ja auch noch in der Regierung sozusagen, über den Bundesrat entsprechende Initiativen einbringen, den Arbeitnehmerstatus von Werkstattbeschäftigten zu verbessern. Nun weiß ich, dass das auch durchaus umstritten oder diskutiert ist, sage ich mal so, weil man so die Befürchtung ist, wenn man das macht, verfestigt man letzten Endes so das Thema Werkstätten. Und man will ja eigentlich, dass mehr Menschen aus den Werkstätten herauskommen als aus auf den inklusiven Arbeitsmarkt. Das war mir noch wichtig.
Und wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich auch, dass die Werkstattbeschäftigten natürlich auch entsprechende Rechte bekommen, was die gewerkschaftliche Vertretung angeht. Wie sehen Sie dazu als Grüner Vertreter?
Ja, das ist ja genau das gleiche Problem. Die Leute, die in Werkstätten arbeiten, das wird immer als Menschen in einer sozialen Einrichtung angesehen und dann sind die Gewerkschaften nicht zuständig. Und da habe ich mich auch schon oft unterhalten, auch mit Leuten aus der Gewerkschaft, die sagen, wir möchten gerne in die Werkstätten rein, können wir aber so nicht, wenn es da keine Beschäftigten gibt. Und das ist genau das Problem. Und ich glaube, dass man da, also die Werkstätten sind sogar bereit, nicht die Werkstätten, die Gewerkschaften sind sogar bereit, sich da zu öffnen, aber sie dürfen nicht. Und da muss man halt gucken, wie man ja das öffnen kann oder vielleicht auch Werkstätten und Leiter von Werkstätten dazu bringen, dass sie auch mal Gewerkschaftsmitarbeiter einladen und so ein bisschen den Kreis öffnen.
Und in dem Zusammenhang passend gut, dass wir ja auch einen Vertreter auch unseres Zentrums Selbstbestimmtes Leben haben, ist natürlich wichtig, auch die Vernetzung voranzutreiben. Und deshalb, Manu, können wir ja nochmal fragen, welche Maßnahmen bietet eigentlich das Zentrum Selbstbestimmtes Leben in Richtung Vernetzung mit den entsprechenden Einrichtungen an?
Ja, zur Vernetzung wäre schon ein großer Schritt geboten, ja, wenn Menschen aus behinderten Einrichtungen Praktikas auf dem ersten Arbeitsmarkt erleben können oder mehr Bildungsangebote in den Einrichtungen geboten wird, wo halt auch die Einrichtungen gefordert werden, nicht nur Produktion, sondern auch Förderung insbesondere anzubieten, um halt den Wirtschaftsfaktor zu reduzieren, um wirklich auf die Bildung der Menschen einzugehen.
Wir bedanken uns auch nochmal bei allen Teilnehmenden und Rednern und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Und ich wünsche den Politikern viel, viel Kraft, dass sie uns auch anerkennen und dass sie uns ernst nehmen. Und Inklusion kann steigen.
Und auch schöne Grüße auch an die Selbstvertreter. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihren Vertretungen mehr für die aktive Gestaltung des inklusiven Lebens in Dresden und Sachsen auch erfüllt sind.
Die Experten in eigener Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden und gefördert von dem Bundesministerium für Familie, Seniorinnen, Frauen und Jugend.
Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Lebenshilfe Dresden, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben dar.
Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Beteiligten die Verantwortung.